Lieber Herr, der Tag schließt sich nun und wir wollen hören, was du uns zu sagen hast. Und vor allem wollen wir zur Stille kommen vor dir, dass die Sorgen weggelegt werden können, die Unruhe, der Druck, der auf uns lastet. Und dass wir unter deiner Vergebung auch diesen Tag beschließen können. Du weißt, was wir geredet haben, vergib uns, was unnütz war. Und hilf uns jetzt, das aufzunehmen, was du bei uns schaffen willst. Amen. Philipper 4. Philipper 4, Vers 1 bis 9. Ich darf wieder daran erinnern, dass ab 7 Uhr Sie Hohenheimer Straße aufwärts parken können. Falls einer immer Not hat mit dem Parken, das ist erlaubt ab 7 Uhr. Philipper 4, Vers 1 bis 9. Mahnung zur Einigkeit und zur Freude im Herrn. Dieser Abschnitt ist gerne Predigttext am 4. Advent. Und der Freude. Also, meine lieben Brüder, nach denen ich mich sehne, meine Freude und meine Krone, steht fest in dem Herrn, ihr Lieben. Das habe ich vorhin dem Franz Peter gesagt, wie er gestanden ist, von dem Feststehen, da steht's. Evodia ermahne ich und Syntyche ermahne ich, dass sie eines Sinn seien in dem Herrn. Die haben vielleicht öfter miteinander disputiert, wir wissen es nicht genau. Ja, ich bitte auch dich, mein treuer Gefährte, steh ihnen bei, sie haben mit mir für das Evangelium gekämpft, zusammen mit Clemens und meinen anderen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens steht. Freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch. Eure Güte, schade, der war Lindigkeit, das ist so ein schönes Wort. Luther hat ja Wörter erfunden. Eure Lindigkeit lasset kund sein allen Menschen, der Herr ist nahe. So was anders als Güte. Sorgt nicht, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Weiter, liebe Brüder, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht. Was ihr gelernt und empfangen und gehört und gesehen habt an mir, das tut, so wird der Gott des Friedens mit euch sein. Paulus hat an der Gemeinde von Philippi viel Freude gehabt. Er war ja mit keiner Gemeinde so verbunden wie mit diesen Christen. Sie wissen, wo sie Philippi lokalisieren müssen, ist in Europa die erste Gemeinde, die gegründet wurde. Paulus hat dort eine Haftzeit durchlitten, völlig ungerecht, in der Nacht, wo er so übel geschlagen war, als das Erdbeben die Kerkermauern öffnete, das Philippi. Mit dieser Gemeinde war Paulus besonders herzlich verbunden. Die Lydia mit ihrer Stoffboutique war dort, die Purpurkrämerin, Apostelgeschichte 16 ist das alles beschrieben. Er hat von dieser Gabe allein auch Unterstützungsbeträge angenommen. Er war sonst sehr stolz und wollte keine Unterstützung von einer Gemeinde haben. Das zeigte, wie eng er freundschaftlich mit dieser Gemeinde verbunden war. Aber auch mit der Gemeinde von Philippi gab es Spannungen. Und das ist wichtig, es gibt nirgendwo eine vollkommene Gemeinde. Bloß bei den Sekten, die erzählen sie ihn immer. Und bei den Schwärmern, wie wunderbar das alles ist. 2 Jahre später sehen sie dann auch, dass es dort stinkt und faul ist. Auch in Philippi gab es Spannungen. Wir haben das ja gehört, wie dort dann der Streit war um die rechte Gesetzesbefolgung und dann waren die Sondererkenntnisse in die Mitte gerückt worden und Paulus hat um diese Gemeinde gerungen und hat ihr Jesus und den Auferstandenen in die Mitte gestellt. Es geht immer nur um Jesus. Ich habe nie die Sorge, dass wir zu viel von Jesus reden. Es ist so wichtig, dass wir ihn immer wieder in die Mitte rücken. Und wir sollen alle bedacht sein, dass es uns darum geht. So leicht kommen wir vom Zentrum weg. Und jetzt im vierten Kapitel kommt Paulus auch noch einmal so ganz praktisch darauf, wie es im Christenleben um ein paar grundsätzliche Dinge geht. Wir genieren uns oft und meinen, das sei zu primitiv und das hätten wir schon oft gesagt. Sie können es nicht oft genug sagen. Darum, meine Lieben, steht fest. Es ist was Wunderbares, wenn einer im Glauben reif wird. Die Reife erkennt man nicht an seinen frommen Worten, sondern dass er fest ist. Und da macht die Bibel einen wichtigen Unterschied zwischen stur. Es gibt ja einfach Leute, die sind durch ihr Naturell so, dass sie niemand umwerfen kann. Dann sagen wir, der ist stur wie ein Panzer. Bloß ein Panzer, der bewegt sich wenigstens noch, wenn auch auf Ketten. Aber ein Geldschrank, den kriegen sie einfach nicht aus dem Eck raus. Der sitzt dahin, da können 10 Männer dran rütteln, der bleibt. Und es gibt Leute, die einfach so stur sind. Da können sie reden und die zu überzeugen versuchen, das ist stur. Das ist furchtbar, wenn einer stur ist, wenn er nicht beweglich ist, sich auf einen anderen zubewegen kann. Das meint die Bibel nicht. Und wir sollten dieses ärgerliche Stursein auch als eine Not des alten Menschen erkennen. Aber das Unbeweglichsein, das Feststehen, um den es hier geht, das ist wirklich dort, wo Jesus von uns Positionen einzunehmen verlangt. Steht fest. Man muss nicht nur im Dritten Reich feststehen, sondern auch heute in unserer Zeit muss jeder von Ihnen ganz stark aufpassen, dass er in den Versuchungen seines Lebens, unter den Modetrends, denen wir alle unterliegen, nicht schwach wird, sondern dass er feststeht, ganz fest. Und dabei bleibt dem Wort Gottes, gerade heute, ist doch das so schlimm, wie das Wort Gottes einem weggenommen wird. Und wenn man dann sagt, ja, aber das steht doch in der Bibel. Ja, du glaubst es wirklich, wie es in der Bibel drin steht. Ja, sei doch fest, sei doch fest. Auf dem Grund, auf dem wir allein stehen können. Dass wir unseren Glauben immer gründen auf das Wort Gottes und fragen, wo kann die Bibel mir hier helfen, eine Position zu beziehen. Das ist das Einzige, was gilt. Und wir sollten uns in all den Lebensfragen wieder überlegen, wie kann ich das von der Bibel her begründen und hier meine Überzeugung gewinnen, damit ich auch unabhängig von der Zeitmeinung fest sein kann. Schlimm ist immer wieder, wir sind nicht fest, weil das Herz wankt. Ich kann also im Kopf das klar haben und dann fange ich an und sage, aber mein Gefühl ist so schwierig dran. Und dann schwankt das und dann in der Angst und in der Sorge drehe ich meine Meinung um. Darum ist das wichtig, was der Hebräerbrief sagt im letzten Kapitel, im 13. Es ist ein köstliches Ding, wenn das Herz fest wird. Welches geschieht durch Gnade? Und da steht mir immer so ein großer Eichenbaum vor Augen, der da fest gewurzelt in der Erde steht, wo die Stürme durchbrausen können, das Laub mit sich reißen, aber der Baum steht fest. Wir sollten solche Christen werden, die feststehen, verwurzelt, geschüttelt zwar in den Versuchungen und Anfechtungen, aber fest, weil das Herz fest wird. Durch die Gnade, die wir erfahren haben, durch das, was uns Jesus geschenkt hat. Mit einer Güte und Liebe und doch fest in unserer Überzeugung. Es ist für uns ganz klar, ist, dass wir in Geldingen klaren Kurs fahren, der Liebe einen klaren Kurs, der Reinheit unseres Lebens, der Heiligung unserer Gedanken und unserer Taten. Dass wir Menschen sind geläutert vom Wort Gottes und geprüft und fest, fest. In dem Herrn, in Jesus verwurzelt. Es gibt auch so viele Zweifler und Wankende und wir sind oft manchmal selber angekränkelt. Ich kann das ja gar nicht für mich auch festmachen, wenn etwas Schweres geschieht, dass ich dann sage, ich will fest sein, dass nicht die Anfechtung mich wieder wankend macht. Fest in Jesus, dass ich weiß, er ist da, er hält mich und er trägt mich. Auch in dem Schweren, was geschieht, steht fest in dem Herrn. Jetzt sollte ich doch noch ein Wort sagen, wie Paulus hier in einer herzlichen Verbindung mit seinen Gemeindegliedern spricht. Wir tun ja einfach immer schwer in unseren Gemeinden, Sie machen das ja schon großartig, aber wir können immer wieder Maß nehmen am Apostel, wie das bei ihm geht. Meine Freude, meine Krone, ihr seid mein Stolz. Er lebt mit diesen Christen, er ermutigt sie, er lobt sie, er freut sich an ihnen. Und das darf doch auch so sein, wenn wir uns heute Abend treffen, dass wir sagen, wie freue ich mich, dass ich sie wieder sehe, dass ich es möglich machen konnte. Wie geht's ihnen? Kommen sie weiter in ihrem Glaubensleben und sind sie fröhlich im Herrn? Er lebt einfach in der Gemeinschaft. Sie können es beim Paulus ja immer in seinen Grüßen lesen, dass sie nicht floskeln, wie es bei uns oft ist, herzliche Grüße, sondern es geht bei ihm wirklich durchs Herz hindurch. Er spricht ja davon, dass er mit Tränen die Gemeinde vermahnt und genauso geht es bei ihm durch die Freude hindurch. Ich finde das ganz wunderbar, wie wir das auch hier immer wieder leben dürfen. Sie dürfen auf andere zugehen und die Liebe dürfen sie dort erfahren und wir freuen uns aneinander, das ist ja bei uns immer eine Befangenheit, das sind bei uns irgendwelche Gefühle. Ich möchte doch nicht, dass der andere denkt und der hat so komisch guckt und so. Wir sind eben alle sehr, auch mit unseren, ja, was sind das fast, Minderwertigkeitsgefühlen behaften, tun das schwer, wir sind geniert. Und nicht, dass der andere meint, ich wollte was von ihm und so weiter. Und da läuft man miteinander zur Straßenbahn, aber 5 Meter hintereinander her und sagt, ich wollte nicht ansprechen und so. Das war einfach durch das Merken und sagen, ich freue mich immer, wenn ich sie sehe. Ich weiß zwar nicht, wie sie heißen, aber es ist doch nett, wir haben gerade den gleichen Weg. Wie da Verbindungen entstehen und wie man sich kennenlernt als solche, die zum Herrn Jesus gehören. Bruderschaft gelebt und man freut sich aneinander. Und das liegt an Ihnen auch, die Verbindung aufzunehmen. Wie ich an die Ludwig-Hofacker-Kirche kam, hat damals ein Kollege behauptet, der Hahn auf der Ludwig-Hofacker-Kirche, der würde sich nicht drehen, der sei festmontiert, während auf allen Kirchtürmen der Hahn, wissen Sie doch, wer der Hahn sich drehen würde nach dem Wind, sei es in der Ludwig-Hofacker-Kirche so, der würde sich nicht drehen. Das war der alte Pfarrer Leopold. In der Zwischenzeit habe ich das Ding nachgeprüft und merke, auch der dreht sich nach dem Wind. Wahrscheinlich wollte er das nur als Sinnbild machen, dass die Ludwig-Hofacker-Kirche Profil hat und sich nicht anpasst an den Wind, an jederlei Winterlehre und an jede Strömung. Das ist ein schönes Bild. Aber das ist schön, wenn wir so fest werden in dem Herrn und dann wirklich uns nicht nach dem Wind drehen und nicht nach den Launen, sondern fest sind. Jetzt kommen die Evodia oder die Euodia heißt sie bei Ihnen und die Syntyche. Ermahne ich, dass sie eines Sinnes seien in dem Herrn. Jetzt machen Sie aus der ganzen Sache bitte auch keine große Story. Das lockt einem immer und sagt, wahrscheinlich sind die mit Krallen gegeneinander losgegangen. Glaube ich gar nicht, sondern es gibt eben immer wieder menschliche Rivalitäten. Es gibt auch Spannungen, die wir durchtragen, weil wir die Dinge verschieden sehen. Mein Bruder hat ja mal ein Zeltlager gehabt, da waren 2 Frauen dabei, die waren noch Studenten und die eine wollte, dass die Küche um 6 beginnt, die andere um 6:30 und die haben sich einfach nicht geeinigt, sind beide abgereist und dann standen die jungen Leute, besser mit 150 jungen Leute da ohne Küche und dann sagten die immer wieder, aber eine können doch da bleiben, ob 6 oder 6:30, aber dann sagten beide, sitzt zu tief, also ob 6 oder 6:30, es gibt ja so, wer mal in einer Küche Dienst hat, ich verstehe da nichts davon, aber der weiß, dass das natürlich schon gravierende Dinge, ich möchte das nicht karikieren, sondern es gibt einfach Dinge, wo es so prinzipiell geregelt sind, bei uns Männern ja noch viel schlimmer, die Frauen sind ja immer noch besser, dass wir manches eben so sehen und sagen, das muss so sein und wenn das nicht so geht, dann mache ich nimmer mit, dann steige ich hier aus, dann könnt ihr mich nimmer sehen, dann lege ich den Kranz nieder, hat man früher gesagt. Und mir ist interessant, wie der Paulus ermahnt. Sehen Sie, es hat oft gar keinen Wert, Dinge zu klären. Wir meinen immer, jetzt müssen wir Gerichtsverhandlungen machen und alles nochmal hören und sagen, jetzt wollen wir das bis ins Letzte nochmal erklären. Ich glaube, dass es oft gar keinen Sinn hat. Es gibt eine Ermahnung und sagt, jetzt lasst einmal die Sache, wir gehen vorwärts. Und hoffentlich schenkt Ihnen Gott auch diese Gabe, dass Sie in vielen Dingen vorwärts sehen können. Wilhelm Busch hat ja so gern erzählt von der Seelsorge bei Ehespannungen. Und wie da eine Frau kommt unter Tränen und sagt, Sie wissen gar nicht, mein Mann hat mich geschlagen, das war eine Metzgersfrau, vor der Kundschaft ins Gesicht, ist ja furchtbar, nicht? Sich vorstellt und ins Gesicht geschlagen, das geht einfach nicht mehr und so weiter. Und dann hat er gesagt, haben Sie eigentlich schon mal Ihrem Mann gesagt, dass Sie ihn lieb haben? Ah nein, das weiß der doch und so weiter. Und dann plötzlich klingelt es und der Mann kommt, bis sie über seine Frau beschweren und die nimmt dann ein anderes Zimmer und so weiter. Und die ist also voll davon und wie furchtbar das alles wäre mit seiner Frau, die also fürs Geschäft nicht richtig den Sinn hätte und immer andere Sachen im Kopf hätte und dass er ihm also wirklich die Hand ausgerutscht, aber das sei auch verdient gewesen und so. Und dann hat er gesagt, haben Sie eigentlich Ihrer Frau schon mal gesagt, dass Sie lieb haben? Und, nein, aber das weiß die doch. Und dann hat er sie zusammengeführt und hat die Türe geschlossen und ging hinaus und sagt, es war plötzlich ein glückliches Ehepaar. Wenn man auch vorwärts gehen kann, verstehen Sie, Sie können nicht alles aufarbeiten. Es geht nicht immer so harmonisch, aber es ist ein Zeichen, dass man die Gabe haben muss, einem sagen, ihr habt doch so viel gemeinsam. Und bei der Syntyche und der Euodia ist wichtig, dass man auch mal in Gemeindespannungen vorwärts geht. Ich habe es noch nie erlebt, dass das Rekonstruieren der Spannungen irgendwas bezweckt hat. Das gibt es auf dem Missionsfeld, furchtbare Spannungen. Und aus Missverständnissen und falschen Verwechslungen und allem möglichen Spannungen, die furchtbar sind, dass die Leute abreisen wollen. Und hoffentlich schenkt uns Gott in der Gemeinde immer wieder, wenn der Teufel versucht, uns gegeneinander zu bringen, Ermahnung, so wie der Paulus sagen kann, eines Sinnes sein, in dem Herrn. Indem er sie erinnert, sagt, Jesus hat euch doch berufen. Da gibt es sicher Dinge, aber die gehören nicht zu dem, was unmittelbar zu dem Jesus Auftrag gehören. Und da wollen wir doch großzügig sein. Es ist ganz wichtig, wir haben verschiedene Empfindungen, verschiedene Musikstile, wir haben verschiedene Geschmacksempfindungen, wir haben politische Überzeugungen, verschiedene. Es ist ja bei uns überhaupt kein Problem, das ist gut, aber es kann ja mal sein, dass das irgendwo in die Mitte gerückt wird. Und auch bei Ehen ist das oft der Fehler, dass man sich zu wenig freigibt. In den Ehen gibt es wahnsinnige Gegensätze. Die Konfession ist noch der relativ kleinste Gegensatz, die bei den Leuten schon eine große Rolle spielt. Das ist doch ein wahnsinniger Gegensatz, nicht? Der eine liebt Beatmusik und der andere liebt Bach oder so. Und der eine ist Frühaufsteher und der andere Spätaufsteher. Und da gibt es ja alle möglichen Kontraste. Aber wenn man eins ist in Jesus, in dem gemeinsamen Auftrag, dann verbindet dies auch wieder. Und so ist auch in der Gemeinschaft der Christen, so wie wir uns sammeln, oder wir müssen gucken, dass da nicht irgendwo eine Spannung bleibt. Das ist ganz furchtbar, weil das zerstört und auch hier in der Gemeinde von Philippi eine Bedrohung war. Vers 3 macht Paulus weiter, ich bitte dich, mein treuer Gefährte, da steht im Griechischen das Wort Syzygos, das heißt eigentlich mein Jochgenosse. Hat jemand so Übersetzung bei sich? Wer brummt da? Haben Sie was? Ja? Geselle? Ja? Ja? Das heißt, der unter das Joch gebunden ist. Paulus hat ja diese Worte ganz bestimmt so benutzt. Und da sehen Sie wieder, wie der Paulus ja gedacht hat. Paulus hat nie seine Autorität als Apostel so benutzt, dass er sich über den anderen gestellt hat, sondern wenn es um die Mitarbeiter ging, hat er gesagt, du bist mein Jochgenosse. Er hat nicht gesagt, ich bin der Kutscher oben und ihr seid die Gäule, die den Karren ziehen, sondern er sagt, wir beide sind am gleichen Joch eingespannt. Und in diesem brüderlichen Geist hat er gesehen, das ist eine ganz, ganz große Gefahr in unserem evangelischen Pfarrersverständnis, dass der katholische Priestergedanke beherrschend wird. Wir müssen ganz arg aufpassen, dass wir eine Gemeinschaft von Schwestern und Brüdern bleiben, die miteinander vom Herrn geführt sind. Und widerstehen Sie allen Gedanken, wo wir auch das Papstamt aufrichten und sagen, ja, aber der hat das letzte Wort und den muss man fragen und so weiter. Das ist ganz gefährlich. Wir wollen allem widerstehen, was hier auch an Irrwegen von der katholischen Kirche im evangelischen Denken wieder hereinkommt. Die Bruderschaft ist entscheidend und wir sind Jochgenossen. Wir haben verschiedene Aufträge, wo wir ziehen, aber alle nebeneinander und miteinander im Dienst des Herrn. Und so redet Paulus hier an und sagt, steh ihnen bei, sie haben mit mir für das Evangelium gekämpft. Zusammen mit Clemens und meinen anderen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Interessant, wie Paulus die Frauen angesehen hat. Es gibt im Neuen Testament keine Unterdrückung der Frau. Das ist irgendwo anders gekommen, wo auch liebe Mitschwestern unter uns das erfahren, wie sie entehrt werden und wie sie nicht mit ihren Gaben zur Geltung kommen. Es gibt das nicht im Neuen Testament. Dass es dennoch eine besondere Bindung an männliche Aufgaben gab, hat jedenfalls nicht die Frauen in ihrer Würde und nicht in ihrem Auftrag heruntergesetzt und vor allem nicht gesagt, dass die Frauen hier nichts mitzuwirken haben. Sie sind Mitgefährten gewesen in der Ausbreitung des Evangeliums, im Evangelisieren, mit Paulus gekämpft, in der vordersten Front. Und er hat ja gar nie gesagt, die gehören in die zweite Linie. Und auch die Frauenfrage wird heute wieder von radikalen Feministinnen uns in die Mitte gezogen. Passen Sie auf, dass wir uns nicht von diesem Hader anstecken lassen. Und wo Sie merken, dass irgendwo in unserer Mitte vielleicht unbedacht jemand verletzt wird und wirklich Frauen auf die Seite gerückt werden und nicht geehrt werden in dem, was sie zusteht, dann müssen Sie aufmerksam machen. Ich bin immer wieder froh, dass auch manche sagen, wo es zum Vorschein kommt. Und ich bin so dankbar für all die, die in Ämtern mitwirken in der Gemeinde und überall ihr Amt so führen, wie es niemand anders sonst könnte. Hier, ganz wichtig in der Urchristenheit, war das so. Sie ganz voll berechtigt drin waren. Von Clemens wissen wir nicht, wer das war. Keine Ahnung. Jetzt kann man wieder was erfinden. Vielleicht war es der Kerkermeister. Theoretisch möglich. Der Gefängnisdirektor. Aber er sagt, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Das steht oft in der Bibel. Ich habe es jetzt nicht aus der Konkordanz aufgeschlagen. Wo kommt es mit dem Buch des Lebens? Das steht schon ganz am Anfang. Wo kommt das erste Mal in der Bibel? Na, ich hatte mich ein junges Mädchen gesagt, warum müssen wir eigentlich in der Kirche die Bibel aufschlagen, wenn man dann die nachschlagen muss. Man soll vielmehr mit der Bibel arbeiten, aber ich bin mit dem Mut. Wo kommt das erste Mal vom Buch des Lebens vor? Beim Mose, beim goldenen Kalb. Tilge mich aus dem Buch. Wir haben es dann durchgängig durch die Bibel, beim Propheten kommt es immer wieder vor, dass die Namen ins Buch des Lebens eingeschrieben sind. Es hat ja ein paar auch beschäftigt, wir sprachen das letzte Mal schon davon, nach der Predigt vom guten Hirten, kann man wirklich nicht mehr aus der Hand Jesu gerissen werden. Es gibt einfach Aussagen der Bibel, die mir den großen Frieden sagen, dass man ins Buch des Lebens eingeschrieben ist. Und das war wunderbar, dass Gott das vermerkt hat, ich gehöre ihm. Und nicht bloß abhängig ist, glaube ich jetzt oder glaube ich nicht, denn wenn ich schlafe, glaube ich auch nicht. Aber ich stehe im Buch des Lebens. Und das ist ein Trost, auch gerade etwa bei Schwermütigen. Ich stehe im Buch des Lebens. In der Offenbarung, Kapitel 21, deren Name nicht steht im Buch des Lebens. Offenbarung 3,5, Sendschreiben. Kann man mal aufschlagen, Offenbarung 3,5, das ist eine bekannte Stelle. Fällt sie im Zitat gerade nicht ein. Ja, wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden. Ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens und will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Und dann gibt es noch eine Stelle, die mit dazu gehört. Da steht zwar nicht vom Buch des Lebens und doch wird das Gleiche gesagt. Ja, das ist bei, wo der Teufel heruntergefahren ist wie ein Blitz, aber eingebunden ins Bündelein der Lebendigen. Kennen Sie diese schöne Stelle? Das ist eine biblische Formulierung. 1. Samuel 25, Vers 29 aus dem David-Sprachschatz. Die ist so poetisch, dass wer dichterisches Verständnis hat, sagt, das ist unerreicht, noch viel schöner als das Buch. Als das ist mit David und Abigail. Das wäre diese wahnsinnig schicke Frau, die dem David ein bisschen so mit Augen geblinzelt hat. War eine raffinierte Frau, eine liebe Frau, aber raffinierte Frau. Und die hat ja so schlimme Ehe gehabt. Es gab ja öfter den Nabal. Der Nabal war ein Dummkopf. Über den lacht man sich kaputt, wenn man das liest. Ein Mann, der blöd war und sich auch gegen David auflehnt. Die Abigail hat ja nachher den David geheiratet. Aber da kommt's, da sagt diese Abigail, wenn sich ein Mensch erheben wird, dich zu verfolgen und nach dem Leben zu trachten, so soll das Leben meines Herrn, also das Leben Davids, eingebunden sein im Bündlein der Lebendigen bei dem Herrn. Das ist wie so ein Tüchlein eingeschlungen. Und jetzt nehmen Sie so ein Bild mit, und das kann einen noch durchs Sterbe betragen. Ich möchte so eingebunden sein beim Herrn. Das ist ganz wichtig, nicht nur meine Glaubenshand fasst nach Jesus, sondern der Herr bewahrt mich im Bündlein der Lebendigen. Schon im Alten Testament von dieser Abigail gesprochen. Lesen Sie die ganze Geschichte von Abigail noch einmal. 1. Samuel 25. Und freuen Sie sich an diesem Bild und nehmen Sie es mit hinein in diese herrliche Sache. Mein Name ist ins Buch des Lebens eingeschrieben. So, jetzt haben wir die Verse 1 bis 3 und jetzt machen wir noch das andere von der Freude. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Man sagt dann so schnell, man soll nicht da so grinsend rumlaufen und so, da habe ich gar keine Sorge, sondern dass man sich freuen soll in dem Herrn. Jetzt war es so, auf der einen Seite soll man die Sorge weglegen, Vers 6, und wenn man die Sorge weglegt, kann man sich freuen. Und dann kann man sich freuen, weil man feststeht, dass alles drei gehört zusammen. Leute, die eine Festigkeit haben, weil sie eingebunden sind ins Bündlein der Lebendigen, weil sie im Lebensbuch geschrieben sind, die können sich freuen in dem Herrn. Sie haben sicher viel aus ihrem Leben, was sie nicht zur Freude anregt. Aber es heißt, ihr freut euch in dem Herrn. Der Herr ist nahe. Es ist diese Heiterkeit, ich weiß doch, Jesus umgibt mich. Und aus der kommt dann auch die Freude, ich darf meine Sorgen ihm hinlegen. Er wird das lösen. Sorgt euch um nichts. Sorgt euch um nichts. Sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Dank sagen vor Gott. Und warum denn Dank sagen? Weil Gott doch schon die Lösung weiß. Ihr dürft in eurem Beten schon danken, dass Gott das lösen wird. Er wird euch nicht im Ungewissen lassen, auch da, wo es dich furchtbar umtreibt. Das Wort, das ich am Sonntag benutzt habe zum Gruß im Gottesdienst, war ja auch so ein mächtiges Wort von Paulus. Epheser 5, Vers 20. Sagt Gott Dank alle Zeit und für alles. Das ist so schwer. Aber ich möchte doch nicht fürs Unangenehme danken. Doch sagt Gott Dank alle Zeit und für alles. Und auch wenn die Sorgen bei dir überhand nehmen, dann wisse, dass Jesus da ist und dass er Verheißungen gegeben hat. Und darum ist das so wichtig, in dem Herrn sich freuen. Und bewusst machen, er löst das und er hat einen Ausweg. Freut euch in dem Herrn. Eure Lindigkeit, das ist hier gemeint, eigentlich diese Sorglosigkeit, diese Unbekümmertheit, das ist viel mehr als Güte, eure Unbekümmertheit, lasst kund sein allen Menschen, der Herr ist nahe. Das wird immer so bleiben, dass uns Leute sagen, wir seien immer so ernst und dann im nächsten Satz werden sagen, ihr seid immer so happy und ihr heult nicht mit uns. Wir sind tatsächlich auch vielen Problemen der Zeit entnommen. Ich habe es am Sonntag probiert, klarzumachen an dem Beispiel, dass die Leute sagen, wie soll man denn noch loben können, Gott, wenn das Ozonloch immer größer wird, wenn die Natur immer mehr vergiftet wird. Wir sind auch unbekümmert, nicht, dass wir deshalb gleichgültig werden. Wir kümmern uns um vieles, aber wir lassen uns auch nicht von jeder politischen Tagesparole beschwatzen und bekümmern, dass wir sagen, jetzt ist heute und jetzt müssen wir das auch noch und morgen müssen wir hier und dorthin. Wir leben auch in einer wirklichen Unbekümmertheit. Und ich bitte Sie auch, dass Sie bei aller Verantwortung für Ihren Körper auch nicht ein Mensch werden, der wird das, jetzt muss ich da mal gucken beim Arzt und das ist sicher auch schon der Krebs und das auch. Hier, tut's weh. Man muss ja aufpassen, dass man sich auch wieder unbekümmert bewegt und freut. Der Herr weiß doch, der hat mir meine Zeit zugemessen und er weiß, was gut ist und er hat es in seinem Terminkalender drin und da kann ich eh nichts dran rütteln. Dass man auch hier sorgloser lebt. Verstehen Sie es richtig? In dem Herrn und von der Nähe des Herrn her kommt. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Der Friede Gottes ist mehr, als wir verstehen und in uns tragen. Der wird uns geschenkt und legt sich um uns her. Der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Nun hat Paulus hier ein Wort für bewahren, das sonst nur gebraucht wird, wenn ein Soldat am Schildwachthäuschen steht. Das gleiche griechische Wort steht etwa da, wenn der Paulus erzählt aus seinem Leben, ich glaube im Korintherbrief ist das, wie der König von Damaskus die Tore bewachen ließ und er im Korb rausgelassen wurde. Da steht dieses Bewachen dran. Die haben nicht die Tore verriegelt. So meint er, euer Herz soll verriegelt werden, damit eure zappelnden Gefühle und eure unruhigen Gedanken euch nicht immer wieder den Frieden nehmen, sondern ihr in Christus drin bleibt. Es ist bei uns sicher immer auch die Gefahr, dass wir sagen, ja, ich will auch an Jesus glauben, aber wenn die Angst kommt und wenn ich dann sitze im Wartezimmer und wenn ich warten muss, wie das alles weitergeht, und dann sind unsere Herzen und Sinne so wenig kontrollierbar. Der Herr bewahre meine Herzen, mein Herz und meine Sinne in ihm, dass ich dann das auch wirklich in Geduld haben kann, im Frieden Gottes. Und nun setzt Paulus noch fort, wie wir das ins Leben umsetzen sollen, wie wir, und das ist wichtig, die Anweisung zum Leben immer aus dem Frieden des Glaubens erhalten. Das ist ja auch ein Thema, das oft verhandelt wird. Müsste man heute nicht in der Kirche mehr den Menschen sagen, was sie hier und da tun müssen und wie sie sich verhalten müssen? Ich bin der Überzeugung, wo Menschen Jesus kennen und in Jesus geborgen sind, können sie ihre Lebensentscheidungen aus dem Glauben nehmen. Und das wird ganz bestimmt so sein. Dann haben sie auch einen politischen Instinkt. Und sie haben ein gesellschaftliches Bewusstsein und das kommt aus dem Glauben, aus ihrer Verbundenheit mit Jesus. Paulus ermahnt noch und sagt, denkt ruhig dem drüber nach, was gut ist, was ehrbar, was rein, was liebenswert, alles, das nimmt auf. Wenn das eine Tugend ist, was anerkennenswert ist, dürft ihr Christen mitmachen. Ein weites Feld steht euch offen. Aber er fängt nicht an, wie immer wieder das so auch missverstanden wird, als ob man einen Menschen zuerst all das Äußere predigen muss. Man kann nicht einen Menschen äußerlich zu Jesus treiben, sondern man kann ihm nur Jesus verkündigen und den Frieden, den er schenkt. Und dann wird er im neuen Leben wandeln. Er wird das ergreifen als ein Geschenk des Evangeliums. Und deshalb ist es nicht wahr, dass Gesetzesverkündigung auf die Kanzel muss. Es muss nur dorthin, wo man wirklich Bewusstsein schaffen muss, das ist nicht recht, was er tut. Das Gesetz, das mich wirklich einmal dorthin treibt, wo ich Sünde erkenne, das ist immer wieder nötig. Wir sind ja manchmal blind und sehen es kaum. Ach, da habe ich ja gesündigt. Kann ja im frommen Leben passieren. Aber dann zur Anweisung, wie lebe ich richtig? Wenn Sie fragen, wie mache ich das, sage ich, der Herr wird es dir zeigen. Denk drüber nach. Ich wehre mich dagegen, das jetzt so einzuteilen und jedem so ein ganzes Buch mit Vorschriften mitzugeben. Seid frei und ihr werdet entdecken, wie Gott euch führt, auch in den täglichen Lebensentscheidungen. Da gibt es viele Probleme, die man bewältigen muss. Der Herr wird es euch zeigen. Seid offen. Ihr werdet viel lernen können, viel entdecken. Ihr könnt sogar von Nichtchristen sogar noch viel lernen. Aber das dürft ihr alles tun, was vor dem Herrn besteht und steht euch alles offen. Es ist eine große Freiheit in der Ethik gelehrt. Und Paulus hat immer gegen die sich gewehrt, die den Menschen nach der Bekehrung so viele Formeln und Gesetze übergestülpt haben. Bleibe in Christus und er bewahre dich und dann darfst du leben in der Freude. Und er sagt auch das Beispiel, das er an mir seht, dürfte auch nehmen. Ihr könnt das an vielen Christen sehen, wie man sich verhält und was Christenart ist, dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. Es geht heute um die Reifung in unserem Glaubensleben.